Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Also, als ich für meine Kinder mal einen Kita-Platz gesucht habe, ist ja schon ein paar Jahre her, da musste man wirklich suchen, da musste sich richtig kümmern. Sandra Luna, heute ist es ja fast andersrum. Die Kitas, die machen Werbung für sich, damit die Eltern ihre Kinder da unterbringen. Woran liegt das eigentlich?
Ja, es liegt vor allem an den Geburtenzahlen, denn die sind in den vergangenen Jahren tatsächlich stark gesunken. Also Beispiel 2004, da wurden hier im Land noch weit mehr als 12.000 Babys geboren. 2024 waren es nur noch ganz knapp über 9.000. Und dadurch entstehen jetzt wieder neue Probleme. Die Kitas müssen nämlich ihr zum Teil wirklich gut ausgebildetes Fachpersonal entlassen. Caroline Bayer, dagegen will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft jetzt aber was machen. Was genau hat die Gewerkschaft vor?
Ja, also das konkrete Ziel lautet, dass jetzt überschüssige Personal soll wirklich auf keinen Fall entlassen werden, sondern als Zweitkraft genutzt werden. Das bedeutet also, pro Kita-Gruppe soll es dann künftig 2 Erzieher geben, damit dann auch die Qualität der Betreuung verbessert werden kann. Denn aktuell betreuen sehr wenige Erzieherinnen in Mecklenburg-Vorpommern sehr viele Kinder. Ich habe mich auch mit Katrin Giertz unterhalten. Sie ist selbst Erzieherin und sie hat mir berichtet, was ihr in ihrer Arbeit besonders wichtig ist.
Man hat teilweise gar nicht die Zeit, individuell auf die Kinder einzugehen, weil dieser Kita, also der Fachkraft-Kind-Schlüssel doch relativ hoch ist bei uns in MV. Und da ist es mir einfach wichtig, wirklich jedes Kind zu sehen mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was es braucht.
Also im Moment ist es ja so, dass sich eine Erzieherin um 6 Kinder unter 3 Jahren kümmert oder um 14 zwischen 3 und 6 Jahren. Und im Hort hat eine Gruppe dann durchschnittlich 22 Kinder. Deswegen hofft Katrin Giertz, dass sie dann eben mehr Zeit hat für jedes Kind, wenn es mehr Erzieher pro Gruppe gibt.
Durchaus nachvollziehbar. Wie soll das denn jetzt umgesetzt werden?
Ja, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat jetzt erst einmal die Landesregierung zu Verhandlungen aufgefordert. Gleichzeitig haben sie dann ein Änderungsgesetz mit so einem Stufenplan eingereicht und der soll dann am Ende eben dazu führen, dass es eine zweite Fachkraft pro Gruppe gibt. Und wenn diese Verhandlungen aber am Ende nichts bringen, soll es ab April ein Volksbegehren geben. Und das bedeutet dann, dass die Gewerkschaft 100.000 Unterschriften für ihr Vorhaben sammeln möchte, um im Herbst tatsächlich dann einen Volksentscheid zu erreichen.
Vielen Dank, Caroline Bayer war das aus unserem Ostsee-Studio. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will also dafür kämpfen, die Erzieher-Kind-Relation bei uns im Land deutlich zu verbessern. Ja, früher morgen um 6 mit dem ICE von Rostock nach Hamburg. Am Abend hätte man dann zurückfahren können, um 8 Uhr wieder auf der Schiene. Diese Verbindung, die wollte die Bahn ja eigentlich streichen, wegen zu geringer Auslastung. Nun gab es reichlich Protest. Folge, die Verbindung bleibt allerdings, das Land muss dafür zahlen, muss also diese ICE-Verbindung quasi als Nahverkehrsangebot, denn nur so kann das Land das machen, von der Bahn kaufen. Marek Wald aus unserer aktuellen Redaktion, was kostet der Spaß denn?
Da gibt's jetzt Klarheit, wie viel der Spaß kostet. 2 Millionen Euro, das hat Ministerpräsidentin Schwesig heute im Landtag erklärt. Ein entsprechender Vertrag mit der Deutschen Bahn sei gestern unterschrieben worden. Ja, und das Gute an der ganzen Geschichte, diese 2 ICE-Verbindungen am frühen Morgen und eben am Abend können demnach auch mit dem Deutschland-, dem Azubi- und dem Seniorenticket genutzt werden.
Also kosten dann nichts extra. Ja, trotzdem 2 Millionen vom Land. Der Landtag hat ja da auch gerade drüber diskutiert. Wie lief das ab?
Ja, die Ministerpräsidentin hat nochmal betont, dass diese Strecken für viele Pendlerinnen und Pendler sehr wichtig seien und hat im Landtag begründet, warum das Land jetzt einspringt.
Öffentliche Mobilität, öffentlicher Personennahverkehr ist Daseinsvorsorge. Und deshalb muss der Staat, Bund und Land und Kommunen gemeinsam in Bahn und Bus investieren.
Die CDU im Landtag begrüßt diese Regelung grundsätzlich, warnt aber davor, dass Geld bei anderen Bahnstrecken im Land eingespart werden könnte. Die AfD spricht von Verschwendung, da die Züge vor der Bahnsperrung nur gering ausgelastet gewesen seien. FDP und Grüne warfen Ministerpräsidentin Schwesig Wahlkampfgetöse vor. Ja, und mit den Stimmen von SPD, Linken und CDU wurde nach der Debatte ein entsprechender Antrag beschlossen, der die Bahnverbindung absichert.
Vielen Dank. Das war Marek Walde aus unserer Aktuell-Redaktion. Und jetzt weitere Nachrichten im Überblick. Die Internationale Energieagentur hat an die Staaten appelliert, mit Maßnahmen vor allem im Verkehr dem steigenden Ölpreis entgegenzuwirken. Die Behörde mit Sitz in Paris empfiehlt etwa ein Tempolimit auf den Straßen, Anreize für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und Unternehmen sollten außerdem mehr Homeoffice erlauben, damit ihre Beschäftigten weniger Auto fahren müssen. Im Prozess gegen einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt aus Niedersachsen ist der Angeklagte am Landgericht Hannover zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Der 40-jährige Angeklagte hat nach Überzeugung des Gerichts zwischen Juni 2020 und März 2021 interne Behördeninformationen an eine internationale Drogenbande verkauft. Außerdem hat er wohl die Kriminellen vor einer Razzia gewarnt. Bei einem besonders perfiden Fall von Love Scamming hat ein Mann aus dem Landkreis Rostock 20.000 Euro verloren. Er hatte über ein Jahr hinweg E-Mail-Kontakt mit einer vermeintlichen Arbeitskollegin. In angeblichen Notlagen hatte er ihr immer wieder finanziell ausgeholfen. Erst als die echte Arbeitskollegin davon erfuhr, flog der Schwindel auf. Sie hatte nämlich nie Kontakt mit dem Mann. Er war offenbar auf einen Identitätsklau hereingefallen. 12:06 Sie in der Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Ja, die Welt steckt in einer Ölkrise. Was kann man jetzt tun? Es gäbe natürlich Maßnahmen, die helfen könnten, sagt die internationale Energieagentur IEA. Die Nachfrage nach Öl, die müsse gesenkt werden und damit die Versorgung sichergestellt werden kann. Allerdings die freigegebenen Ölreserven allein würden dafür nicht ausreichen. Kater Jansen aus der ARD Klimaredaktion. Welche Maßnahmen fordert die internationale Energieagentur denn?
Konkret schlägt die IEA mehr Homeoffice, strengere Tempolimits oder auch überhaupt eins, Zufahrtsbeschränkungen für Privatautos zu Großstädten oder auch Vorteile für Bus- und Bahnfahrer vor. Auch der Verzicht auf Flugreisen ist ein Thema, genauso wie ein effizienterer Güterverkehr und der Umstieg auf andere Energieträger in der Industrie. Unterm Strich geht es darum, mit einem Mix aus Beschränkungen und Anreizen vor allem die Mobilitätswende hin zu nicht fossilen Antrieben und gemeinsamer Nutzung zu beschleunigen. Und die Energieagentur erinnert auch nochmal daran, dass vorangegangene Krisen gezeigt haben, gezielte Unterstützung bringt mehr als breit gestreute Subventionen, also keine Gießkanne, sondern die fördern, die es brauchen.
Was würden solche Maßnahmen denn bringen?
Naja, wenn man an den Verkehr rangeht, dann ist da schon großes Potenzial. Denn 45% des Ölverbrauchs entstehen auf der Straße. Und das, obwohl es inzwischen etliche Alternativen gibt. Das Verbrennerauto ist noch immer das meistgenutzte Verkehrsmittel. Es zu ersetzen, wann immer es geht, zum Beispiel durch elektrische Straßenbahnen, spart also schon mal viele Fahrten und damit auch viel Öl. Und mit Maßnahmen wie dem Tempolimit kann man dann eben auch noch an die Fahrten ran, die notwendig sind. Denn klar ist, auch da gibt's Sparpotenzial. Je schneller man fährt, desto mehr Sprit verbraucht man. Ab einer Geschwindigkeit von 120 km/h steigt der Verbrauch deutlich, weil Luft- und Rollwiderstand da nochmal überdurchschnittlich hochgehen. Aber je weiter drunter ein Tempolimit liegt, desto besser fürs Spritsparen.
Nun ist ja die Frage, ja, kann man das tatsächlich verordnen? Tempolimit ist sehr, sehr umstritten. Das wissen wir aus vielen Umfragen. Wie wahrscheinlich ist es denn so aus Ihrer Sicht, dass solche Maßnahmen jetzt auch tatsächlich kommen?
Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, denn wir sind an einem ähnlichen Punkt wie 2022 in der Energiekrise und damals ging auch plötzlich ganz viel. Dazu kommt, wir sind inzwischen einfach noch mal einige Jahre weiter. Technologisch hat sich was getan, Homeoffice ist seit Corona schon erprobt und bei vielen, bei denen es geht, eingerichtet. Da kann man also schnell handeln. Das gilt auch fürs Tempolimit. Das lässt sich ohne große Arbeit umsetzen, kostet nichts und bringt gleichzeitig große Effekte. Ich könnte mir vorstellen, jetzt ist gerade so der Zeitpunkt, wo vielen klar wird, okay, der Krieg im Nahen Osten hat massive Auswirkungen auf unsere Energieversorgung. Handeln ist alternativlos.
Vielen Dank, das war Kater Jansen aus der ARD Klimaredaktion. Heute Abend wird gefeiert, Freitagabend. 35 Jahre Bauernverband, das große Fest, das ist geplant in Linstow. Allerdings gar nicht mal allen Landwirten ist auch zum Feiern zumute. Viele haben den Verband inzwischen verlassen, also zum Start im Jahr 91. Da waren es 4.500 Mitglieder und aktuell sind es noch 1.800. Die Gründe für Austritte, die sind da ziemlich unterschiedlich. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat sich mal mit zwei Landwirten aus der ersten Stunde unterhalten.
Gestern noch LPG, dann Neugründung mit einigen Mitgliedern als Agrargenossenschaft Battelshagen 1. Wilfried Lenschow ist als deren Geschäftsführer nach der Wende neu durchgestartet, mit vielen offenen Fragen. Da kam die Gründung des Bauernverbandes im März 1991 wie gerufen.
Wir brauchten ja eine Interessenvertretung, nicht nur politisch, sondern auch fachliche Unterstützung. Ansonsten hätte man uns gleich an die Wand gespielt.
Die Basis dafür, das Gesetz über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft der DDR an die Marktwirtschaft. Wolfgang Konz Ramstein, Landwirt in Jörnsdorf, wollte als Vizepräsident des Verbandes den Prozess aktiv mitgestalten. Das Anpassungsgesetz widersprach seinen Vorstellungen.
Vermögenswerte, das ist überhaupt nicht berücksichtigt. Kam einer zweiten Enteignung, der in der Landwirtschaft der DDR Tätigen gleich.
Was folgte, waren, so erinnert sich Konstin, heftige Diskussionen mit der Verbandsgeschäftsführung.
Ich hatte einfach eine andere Einstellung zu den Leistungen, die die Menschen in der Landwirtschaft in der DDR-Zeit gebracht haben. Die wurden einfach vor die Tür gesetzt.
Frustriert verließ Wolfgang Konstin als einer der Ersten den Verband. Auch Wilfried Lenschow kann sich an die Anfangszeit noch gut erinnern, als Chef des Regionalverbandes Ribnitz-Damgarten.
Ein großer Streitpunkt war ja die Flächenverteilung. Jeder wollte so viel wie möglich von dem Land, was ja nicht vermehrbar ist, selbst bewirtschaften. Und da hat der Bauernverband mitgeholfen, die Flächen dann so zu verteilen, dass man damit leben kann.
Einheit der Vielfalt. Für Wilfried Lenschow ist das Verbandsmotto bis heute der Schlüssel für den Erfolg beim Durchsetzen von Forderungen der Landwirte.
Ich denke mal, Agenda 2000, wo wir um unsere Rechte gekämpft haben, in Brüssel, in Schwerin und wo auch immer, und wo wir auch viel Unterstützung von der Bevölkerung bekommen haben. Und das hat einen eben auch motiviert, als Landwirt auch gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen.
So engagieren sich der 67-Jährige und weitere Landwirte in der Region Nordvorpommern seit Jahren in der Kommunalpolitik. Als Wählergruppe Bauernverband und ländlicher Raum erhielten sie bei der letzten Wahl 2024 mit 46% die meisten Stimmen und stellen so aktuell den Bürgermeister der Stadt Marlow.
Jürgen Drewes hat nochmal zurückgeguckt. Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern besteht jetzt schon seit 35 Jahren und einen ausführlichen Artikel zu diesem Jubiläum finden Sie auch in unserer NDR MV App.